Ich möchte heute Morgen zum Thema sprechen, Stufen des Glaubens oder wie der Glaube bei uns reifen kann. Und ich lese uns dazu einen Text aus dem Johannesevangelium. Der hat eine Ähnlichkeit mit dem Text vom letzten Sonntag, aber es ist nicht die gleiche Predigt. Es ist auch ein anderes Geschehen. Johannes 4, aber nach 2 Tagen ging Jesus von dort weiter nach Galiläa. Denn er selber bezeugte, dass ein Prophet daheim nichts gilt. Als er nun nach Galiläa kam, nahmen ihn die Galiläer auf, die alles gesehen hatten, was er in Jerusalem auf dem Fest getan hatte. Denn sie waren auch zum Fest gekommen. Und Jesus kam abermals nach Kana in Galiläa, wo er das Wasser zu Wein gemacht hatte. Und es war ein Mann im Dienst des Königs, dessen Sohn lag krank in Kapernaum. Dieser hörte, dass Jesus aus Judäa nach Galiläa kam, ging hin und zu ihm und bat ihn herabzukommen und seinem Sohn zu helfen, denn der war todkrank. Und Jesus sprach zu ihm, wenn ihr nicht Zeichen und Wunder seht, so glaubt ihr nicht. Der Mann sprach zu ihm, Herr, komm herab, ehe mein Kind stirbt. Jesus spricht zu ihm, geh hin, dein Sohn lebt. Der Mensch glaubte dem Wort, das Jesus zu ihm sagte und ging hin. Und während er hinabging, begegneten ihm seine Knechte und sagten, dein Kind lebt. Da erforschte er von ihnen die Stunde, in der es besser mit ihm geworden war. Und sie antworteten ihm, gestern um die 7. Stunde verließ ihn das Fieber. Da merkte der Vater, dass es die Stunde war, in der Jesus zu ihm gesagt hatte, dein Sohn lebt. Und er glaubte mit seinem ganzen Hause. Das ist nun das 2. Zeichen, das Jesus tat, als er aus Judäa nach Galiläa kam. Das erste ist hier ein Notglaube. In unseren Kreisen tut man das nicht, so mag dieser königliche Beamte bisher auch gesagt haben. Erst einmal versuchen, alle eigenen Möglichkeiten auszuschöpfen. Und vor allen Dingen, wenn man im Dienste eines Königs steht, dann stehen einem offene Türen zur Verfügung. Es gibt sie auch heute, diese Self-Made-Menschen. Man hat nichts gegen Gott, aber man möchte auch nichts näher mit ihm zu tun haben. Wissen Sie, Herr Pastor, so sagte mir jemand, ich hab's nicht so mit der Religion. Und in meiner Position, da kann ich mir das gar nicht so leisten, auf der frommen Schiene zu reiten. Und im Übrigen beten, das ist doch mehr was für schwache Leute, oder? Für schwache Leute. Der Mann, der will, die Kinder, die beten noch, aber wir doch nicht mehr. Und jetzt zur Kirche gehen, die ich früher immer hochgenommen habe, mich lustig gemacht habe über die Frommen, die sonntags morgens einfach nicht schlafen können und deshalb in die Kirche müssen. Das kann ich doch nicht machen. Kommt ein junger Mann, den wir mit auf einer Freizeit hatten, da fand er zum Glauben an Jesus, kommt nach Hause und sagt seinem 93-jährigen Opa, dass er jetzt die Bibel lesen möchte. Und dann sagt ihm dieser Opa, das hat noch nie jemand in unserer Sippe je getan, in Deutschland. Das geht bei den meisten Menschen ja recht gut, bis die Not einkehrt, bis die Schönwetterfront vorbei ist und Gewitterwolken aufziehen. Und hier ist es der Sohn und Nachfolger, der ist todkrank. Und alle königlichen Verbindungen und besten Ärzte haben bisher nichts gebracht. Und die tödliche Krankheit, die tickt weiter. Und dann taucht dieser Jesus auf einmal wieder auf in diesem Land. Und er hat einiges über Jesus inzwischen gehört. Vor allen Dingen von dieser Party da in Kana. Als er Wasser in Wein gezaubert hat. Das ist eine großartige Sache. Und er fragt sich, ob er diesen Jesus mal kontaktieren sollte. Und wahrscheinlich hat er sich auch mit seiner Frau besprochen. Eigentlich nicht unser Ding, hat sie vielleicht auch gesagt. Und was magen im Übrigen dein Chef und der König dazu sagen? Und im Übrigen ist das nicht eine inkonsequente Haltung? Bisher habe ich alles fromme madig gemacht. Und jetzt, wo mir das Wasser bis zum Hals steht, da soll ich beten? Und was mag dieser Jesus dazu sagen, der mich kennt? Bisher hast du mich wie Luft behandelt. Und jetzt kommst du zu mir in der Sackgasse? Ich höre das immer wieder mal von Menschen, denen ich Mut mache, sich an Jesus zu wenden, dass sie mir sagen, wissen Sie, Herr Pastor, ich komme mir irgendwie blöd vor. Ich habe das ganze Leben mit diesem Gott und Jesus nichts am Hut gehabt. Und jetzt in der Krise soll ich mich an den wenden, da komme ich mir blöd vor. Das ist ein ganz normales und gesundes Empfinden. Ich weiß nicht, was du und was ich machen würde, wenn uns der Nachbar das ganze Jahr über wie Luft behandelt und dann geht es ihm irgendwo dreckig und auf einmal sind wir gut genug, an der Stelle uns engagieren zu sollen. In diesen Tagen, wer zur Zeit den Propheten Jeremia liest, fantastisch, hören Sie es an. Da bin ich über einen Satz gestolpert in Jeremia Kapitel 2. Da klagt Gott. Das geht zu Herzen, das Kapitel 2. Von mir habt ihr euch abgewandt. Ihr wendet mir nicht mehr das Angesicht zu, sondern den Rücken, so heißt es dort. Und habt alles Mögliche angebetet in eurem Leben und wichtiger genommen. Aber jetzt, wo euch die Not trifft, da sagt ihr, auf Gott und hilf uns. Auf Gott und hilf uns. Jetzt. Ihr, die ihr so stolz wart, alles im Griff zu haben. Nun mal los mit eurer Stärke. Nun zeigt mal, was ihr könnt mitten in der Krise, in der schwierigen Lebenssituation, wo man nicht mehr ein noch aus weiß. Die Not hier spitzt sich zu. Und dieser Mann denkt, was habe ich eigentlich zu verlieren? Ich komme nicht weiter. Und ich will mal einen Versuch bei diesem Jesus machen. Und er entschließt sich, zu Jesus zu gehen. Übrigens 37 Kilometer Luftlinie, 7 bis 8 Stunden Fußmarsch, um zu Jesus zu kommen. Und ich habe mich gefragt, was mag diesem Mann auf diesem Marsch, auf diesem Anmarschweg zu Jesus alles durch den Kopf gegangen sein? Der Volksmund sagt, Not lehrt oft beten. Not lehrt auch fluchen. Kenne ich auch Leute, die es fluchen gelernt haben und die verbittert sind und denen man sich kaum nähern kann. So was Bitteres geht von ihnen aus. Aber es ist erstaunlich, ich weiß nicht, ob ihr die Erfahrung auch macht, dass Menschen, die sonst mit dem Frommen nicht viel am Hut haben, in der Not auf einmal sich an Gott wenden. Ich werde das nie vergessen, war noch ein junger Mann, wie einer aus dem Dorf, von dem wir es nie vermutet hätten, angesichts dessen, dass ein Kind sein Leben verlor, sagte, da kann man nur noch beten. Nur noch beten. Von dem man hätte diesen Satz nicht erwartet. Den wieder gebraucht, den man jahrelang nicht gebraucht hat. Gott, was haben Menschen im Zweiten Weltkrieg in Stalingrad, als sie eingekesselt waren, gebetet? Und was haben Menschen gebetet, als sie auf einmal die Nachricht bekamen, Krebs? Oder es geht zu Ende. Ich denke an einen Mitschüler bzw. seine Frau, Finanzbeamtin, die sich immer über die Frommen lustig machte. Über einen Arbeitskollegen, der ihr gegenüber saß. Und dann bekam sie eines Tages die niederschmetternde Nachricht, heute ist ein Schicksalstag für ihre Tochter. Wenn sie diese Nacht übersteht, dann ist sie über den Berg. Und dann hat diese Frau in dieser Stunde, in dieser Krisensituation nicht ihre Eltern angerufen, sondern den, den sie immer lächerlich gemacht hat. Und hat ihm gesagt, du, ich muss dir was sagen, du kannst beten. Kannst du dich für meine Tochter verwenden? Und er hat eine Gebetsversammlung eingerufen. Mitten in der Krise auf einmal wandte sie sich an den sie sonst immer auf die Schippe genommen hat. Und übrigens, Gott hat das Gebet erhört und die Tochter ist heute eine erwachsene Frau und lebt. Ihr Lieben, Not lehrt beten und Gott, was sagt eigentlich Gott dazu, wenn er Feuerwehr spielen soll? Nothelfer und Notnagel. Wir würden das nicht machen, nicht mit uns machen lassen. Wisst ihr, Gott ist anders, auch da anders. Darf ich mal so sagen, Gott geht volles Risiko ein. Volles Risiko ein. Und er weiß, dass auch in den Krisen Chancen stecken. Chancen stecken. Endlich von der Oberflächlichkeit des Lebens wegzukommen und tiefer nachzufragen. C.S. Lewis, ich habe im Urlaub ein wunderbares Buch über ihn gelesen. Der hat einmal gesagt, Gott flüstert in unseren Freuden. Er spricht in unserem Gewissen. In unseren Schmerzen aber ruft er laut. Sie sind seine Megaphone, um eine taube Welt aufzuwecken. Um Menschen, die einfach vor sich hinzuleben, einfach zu wecken, dass sie mal tiefer nachdenken. Und auch hinter den Schmerzen kann sehr oft die nie zu verstehende Liebe Gottes stehen. Gott bietet sich quasi als Nothelfer an. Da lesen wir in der Bibel, rufe mich an in der Not, so will ich dich erretten. Mach die Probe aufs Exempel. Und er sagt, kommet her zu mir alle, die ihr Lasten habt. Kommt zu mir. Und ich will mich für euch engagieren. Und auch diese Geschichte ist uns in der Bibel gegeben, dass sie uns ermutigen soll, dass wir uns an Jesus wenden. In welcher Not wir auch sind, sag ihm deine Schmerzen und klag ihm deine Not. Wag es mit Jesus, was deine Not auch sei, heißt es einmal in einem Lied. Und ich denke, wir sollten in Gesprächen mit anderen Menschen nicht nur unser herzliches Mitgefühl ausdrücken, das allemal, und Menschenfreundlichkeit zeigen, sondern wir sollten sie auch ermutigen, wende dich an Jesus. Ich habe schon vielfach gute Erfahrungen gemacht. Wende dich an Jesus, klag ihm deine ganze Not. Oder jetzt besuchen Sie doch mal 3 Monate lang den Gottesdienst und geben Sie Gott einmal eine konkrete Chance, dass er in Ihr Leben eingreifen kann. Stellen Sie doch mal alles in Ihrem Leben auf Empfang. Noch besser ist vielleicht, wenn du und ich ihm sagen, sollten wir mal mit zusammen beten? Und dass ich ihre Not diesem Jesus jetzt bringe? Jesus nimmt den Notglauben ernst. Und ich bin erstaunt, auch wenn ich im Krankenhaus Besuche mache, auch bei Männern, hartgesottenen Männern. Und wenn ich frage, darf ich mit ihnen beten? Ich glaube, es hat mir noch keiner abgeschlagen. Gerade auch in der Krankheitsnot. Jesus nimmt den Notglauben ernst. Das ist doch nicht nichts beim Gegenüber. Da ist doch etwas. Da ist doch ein Funke, vielleicht jahrelang irgendwie verschütt gegangen, wodurch auch immer, und verdrängt. Und da ist etwas, an das man anknüpfen kann. Jetzt bricht es durch. Und er bat Jesus heranzukommen und seinem Sohn zu helfen, denn er war todkrank. Notglaube kann das erste Anzeichen eines im Innern schlummernden Glaubensfunkens sein. Notglaube, machen wir ihn nicht madig. Zweitens, aus Notglaube soll Wortglaube werden. Jesus gibt diesem Mann eine schroffe Abfuhr. Statt dankbar zu sein, dass einer kommt, fährt er in die Parade, ihr glaubt nur, wenn ihr aufsehenerregende Wunder seht. Da sagt jemand, als mein Sohn in den Krieg musste, da habe ich zu Gott gefleht. Er möge ihn bewahren. Es war umsonst, er kam nicht zurück. Jetzt bin ich fertig mit diesem Gott. Was bin ich in meiner Ehenot in die Kirche gerannt und habe Gelübde getan? Und doch ist er ausgezogen. Ich bin enttäuscht. Wie habe ich mir einen Partner gewünscht und habe Gott immer darum gebeten und ich bin allein geblieben. Meine Prüfung war gefährdet. Ich habe gelernt und gebetet und bin trotzdem durchgefallen. Und manch einer könnte hier auch noch seine Krankheitsnot anbringen. Ein vielfaches Echo. Offen ausgesprochen, ich bin enttäuscht von Gott. Oder innerlich ist etwas infiziert, ein Keim des Zweifels hat mich erfasst, nagend. Geht es weiter, enttäuscht von Jesus. Ihr Lieben, Jesus sieht hier an dieser Stelle die Gefahr des Missbrauchs und der Enttäuschung bei uns. Und der möchte er vorbeugen. Das heißt einmal in der Heiligen Schrift, es glaubten viele an Jesus, als sie seine Zeichen sahen. Aber er vertraute sich ihnen nicht an, weil er sie alle durchschaute. Und ein paar Verse später, zog eine große Volksmenge Jesus nach, weil sie die Wunder an den Kranken gesehen hatten. Und dann heißt es, viele wandten sich von Jesus ab und gingen nicht mehr mit ihm. Ja, damals war ich in der Klemme. Unvergesslich wird mir das sein. Wo ich an einem zweiten Weihnachtstag mit einem Menschen in einer tiefen Not gebetet habe, darf ich ihre ganze Not zu Jesus bringen? Ja. Und einige Zeit später hat er mir gesagt, ja, damals war ich in der Klemme, da war Panikstimmung. Da war mir jeder Strohhalm recht und wenn es der Fromme war. Aber jetzt sieht alles anders aus. Jetzt brauche ich das nicht mehr. Ihr lieben Freunde, da habe ich mir geschworen, mir macht niemand mehr einen Vorwurf, ich würde irgendwie ein Geschäft mit der Angst machen in der Kirche. Ich würde irgendwie Schwächesituationen ausbeuten und ihn dann Jesus verkaufen. Ist denn unser Angebot im Namen Gottes so hundsmiserabel, dass wir es nötig haben, Katastrophenstimmungen bei Leuten auszunutzen? Hat denn der lebendige Gott keine Bedeutung für Leute, nur wenn sie in Krisen sind? Ist Gott nur für die Katastrophen unseres Lebens zuständig? Gott sei Dank nicht. Gut, dass Gott nicht so empfindlich reagiert wie wir. Und in stillen Stunden des Nachdenkens, da berührt mich das ganz tief, was Gott alles bei uns aushalten muss, auch bei mir und bei dir auch. Was wir diesem Gott alles zumuten und wie wir ihn auch missbrauchen. Für den königlichen Beamten war das ein Schuss vor den Bug. Ihr glaubt nur, wenn ihr Wunder seht. Warum? Macht das Jesus. Er möchte seinen Glauben tiefer legen. Und er möchte seinen Glauben, den Notglauben, reinigen. Um was geht es dir eigentlich, lieber Freund? Wisst ihr, ich frage manchmal Menschen, mit denen ich so über Gott diskutiere, wenn der lebendige Gott jetzt sich ihnen offenbaren würde, unzweifelhaft in ihrem Leben sich bemerkbar machen würde, hätte das bleibende Konsequenzen bei ihnen? Hätte das bleibende Konsequenzen? Was würden sie tun? Was wären die Folgen in ihrem Leben? Jesus kennt die Gefahr des Notglaubens. Ich bin für euch nur so lange interessant, solange ich nach euren Wünschen funktioniere und tue, was ihr wollt. Heilungen und Wunder wollt ihr. Aber mein Heil, mich als Heiland für eure tiefste Lebenswunde, die Sünde, die mir so nahe geht und die mich ans Kreuz gebracht hat, die wollt ihr nicht. Eure Not ja, aber meine Not, die ich mit euch habe, dass ihr mir weglauft, dass ihr mir den Rücken zukehrt statt das Angesicht, das berührt euch nicht. Onkel Doktor und Feuerwehr soll ich spielen. Aber der Herr eures Lebens darf ich nicht werden. Da sind die 10 Aussätzigen, die Jesus geheilt hat. 9 sagen Dankeschön und werden nie mehr gesehen. Nur einer kehrt um und dankt Jesus. Kann man das Fenster bitte mal zumachen? Danke. Ich habe eine Statistik gelesen, dass die meisten Menschen, die sich auf dem Sterbebett bekehrt haben, nachdem sie überraschenderweise wieder gesund geworden sind, nicht mit Jesus weitergelebt haben. Das hat mich tief getroffen. Ich kenne auch echte Sterbebekehrer, das will ich offen sagen. Da war Jesus gut genug, wo man wusste, da ist alles andere, das zieht nicht mehr. Aber es hatte keine bleibenden Konsequenzen fürs Leben, was ihm Jesus geschenkt hat. Das bleibt die Gefahr beim Not- und Wunderglauben. Nicht Gott, sondern ich mit meinen Wünschen stehe im Mittelpunkt. Ich bleibe Gott. Und beim Glauben geht es darum, dass Gott in meinem Leben die rechtmäßige Stellung bekommt. Dass er Gott wird. Und dass ich das lerne zu beten, nicht mein, sondern sein Wille geschehe. Und deshalb diese schroffe Antwort Gottes von Jesus hier an der Stelle. Jesus will den Notglauben dieses Mannes tiefer legen.
Luther hat das ausgedrückt, hier erhält der Glaube so einen ganz starken Puff. Aber der Mann bleibt dran. Herr, mein Sohn, und hier ist eine im Griechischen eine Kosebezeichnung für den Sohn vorhin. Herr, mein Sohn. Es ist gewiss das Zeichen eines echten, wachsenden Glaubens, dran zu bleiben. Dran zu bleiben. Auch wenn Gott das Gebet nicht sofort erhört oder zuweilen auch versagt. Und Jesus sagt ihm, geh hin, dein Sohn lebt. Und der Mensch glaubte dem Wort, das Jesus zu ihm sagte und ging hin. Übrigens, das ist ganz wichtig. Hier liegt ein entscheidender Unterschied zu uns heute. Dieses konkrete Wort haben wir meistens in der Situation nicht. So wie Jesus hier im Vier-Augen-Gespräch ihm sagt, geh nach Hause, dein Sohn lebt. Das kann Gott auch tun, in einer ganz persönlichen Gewissheit. Aber da liegt ein entscheidender Unterschied. Das darf man nicht vergessen. Jesus speist ihn mit einem Wort ab. Kein Fläschchen Medizin, kein Mitgehen. Und dieser Mann ist jetzt mitbeteiligt. Er ist gefragt, ob er gehorsam wird. Bisher hat er ja vom Glauben anderer gelebt. Die haben ihm etwas von Jesus erzählt. Und jetzt ist er gefordert, sich zu bewegen, zu glauben. Zu glauben, ohne zu sehen. Zu glauben, ohne zu sehen. Sich auf dieses Wort Jesu einzulassen und dann zu erfahren, auf dem Weg zu erfahren, dass dieser Herr große Dinge tut. Glaube setzt den Menschen immer in Bewegung. Immer in Bewegung. Es geht nicht um Trockenübungen, sondern dass Gott uns etwas zeigt, dass Gott uns etwas offenbart und dann sind wir dran, uns da einzuklinken, auf sein Geheiß hin uns wirklich zu engagieren. Niemand wird etwas übergestülpt, sondern Jesus fordert heraus, Schritte des Glaubens und Vertrauens zu gehen. Und der Mann vertraute dem Wort Jesu und ging nach Hause. Eine tollkühne Sache. Nur auf ein Wort hin Konsequenzen zu ziehen und das Leben zu ändern. Aber er glaubt und geht und erlebt eine wundersame Erhörung. Sein Glaube wird beschenkt, der Sohn lebt. Darf ich mit Hebräer 11, Vers 6 und 7 sagen, und ich wage es, Glaube wird immer belohnt. Glaube wird immer belohnt. So steht es da. Und damit bin ich beim Dritten. Aus dem Wortglauben reift der Christusglaube. Der Sohn lebt, die Krankheit ist verschwunden, Aufatmen ist angesagt. Aber am Vater ist ein noch größeres Wunder geschehen. Er ist ausgezogen und wollte an sich nur Hilfe haben für seinen Sohn. Und er kehrt zurück. Und ihm hat sich das große Geheimnis des Glaubens, der Christus, offenbart. Er wollte nur den Onkel Doktor für sein Kind. Und er hat nun einen Herrn fürs Leben gefunden. Er wollte nur Heilung für seinen Sohn. Und er hat darüber das Heil für sein ganzes Leben und die Ewigkeit gefunden. Und sein ganzes Haus wird davon berührt und infiziert. Er hat das Größte und das Schönste und das Wertvollste, was es überhaupt gibt, für sein Leben erkannt. Und das ist der Christus Gottes. Und wir lesen einmal im Kapitel 20 des Johannesevangeliums, diese Zeichen, diese Wunderberichte, die sind berichtet. Warum denn? Damit ihr zum Glauben findet an Jesus und in ihm das unverlierbare Heil findet. Deshalb. Dass wir nicht beim Vordergründigen stehen bleiben, sondern zum Tiefergründigen durchstoßen. Christus, dass wir erleuchtet werden durch ihn. Diesen Glauben möchte Jesus wecken in jedem. Stufen des Glaubens, Notglaube, Wortglaube und gereifter Christusglaube. Und dann wird dieser Herr nicht nur in den Tiefen des Lebens gebraucht oder erfahrbar werden, Feuerwehrnotfällen, sondern dann ist er auch der Herr, der fürs ganze Leben zuständig ist. Auch auf den Höhenwegen, sind die eigentlich ungefährlicher? Ich kenne so viele Menschen, denen Gott so gütig begegnet. Und sie wenden ihm nicht das Angesicht zu und gehen eigene Wege.
Auch wenn bei mir alles glatt geht und ich vielleicht stolz werden kann, dass ich ein Herz für meine Mitmenschen behalte.
Und ich bleibe auch bei ihm, wenn er das Wunder versagt und er hat das Recht dazu. Heute Morgen lautet das Wort in der Losung: Bin ich nicht auch ein Gott, der ferne ist, der unverrechenbar bleibt und sich auch nicht in die Hände der Menschen begibt?
Dann bleibe ich auch bei Gott, wenn mein Gebet so nicht erhört wird, wie ich es gewünscht habe.
Und hier heißt es im Text ganz wichtig: Das ist das zweite Zeichen, was Jesus tat. Das zweite Zeichen.
Zeichen sollen auf etwas hinweisen.
Und sie wollen vom Vordergründigen zum Tiefgründigen, zum Tieferliegenden anleiten. Sie haben Signalcharakterzeichen. Sie sind Wegweiser auf Jesus. In ihm, in diesem Jesus von Nazareth, der berührt der Himmel, der lebendige Gott diese Erde. Und mit ihm ist Gottes neue Heilszeit, das Reich Gottes angebrochen. Und deshalb ist Vergebung der Schuld möglich, ist Friede des Herzens mit Gott möglich. Deshalb werden Kranke gesund. Jesus hat 3 Tote auferweckt. 3. Nicht 3000. 3. Und er hat Befreiungen erlebt, geschenkt und gewirkt. Das sind Zeichen. Zeichen sind eine Vorwegnahme dessen, was Gott eines Tages in Vollkommenheit entstehen lässt. Auch dieser ganze Kosmos harrt noch auf die Erlösung, heißt in Römer 8, 23, 24. Zeichen sind Vorboten auf das endgültige Reich Gottes, wo es keinen Schmerz, keinen Leid, keine Krankheit und keinen Tod mehr geben wird. Zeichen sind auch heute noch gnädige Zugaben Gottes, wann, wie und bei wem es Gott gerade für nötig behält. Zeichen sind Wunder, sind Verlockung zum Glauben. Und Zeichen, und wer erlebt sie nicht, die sind doch eine Vergewisserung, eine Ermutigung, auf diesem Weg mit Jesus treu zu bleiben, wie schwer auch manchmal sei.
Ihr Lieben, ich möchte auch heute nichts zurücknehmen von dem, was ich bisher gesagt habe, aber mir gebetet, gerade auch die Seelsorge, auch diese Frage zu stellen: Passieren diese Zeichen bei uns heute immer und bei jedem und auf diese Weise wie hier bei diesem königlichen Beamten? Da kommt eine junge Frau zu mir in Garmisch-Partenkirchen und sagt: Wissen Sie, ich habe mich für Jesus entschieden vor 2 Jahren, weil ich mir versprochen habe, dass er mich von meiner schweren Krankheit heilt. Und ich muss konstatieren, er hat mir diese Krankheit nicht weggenommen. Und sie hat sie heute noch, 30 Jahre. Aber, sagt sie, dieser Jesus ist mir so groß geworden, ich möchte noch einmal zurücksteigen. Und ich möchte mein Leben ganz fest in ihm als dem Herrn und guten Hirten verankern. Ich möchte ihm gehören, egal welchen Weg er mit mir führt und mit mir geht. Im Urlaub habe ich dieses Buch gelesen von Nick Vucicic. Man kann sich fast die Zunge brechen. Es gibt einige Exemplare davon auf dem Büchertisch. Mein Leben ohne Limits. Ein Mann, der ohne Arme und ohne Beine auf die Welt gekommen ist. Behindert und eingeschränkt in einem unvorstellbaren Maße. Und manchmal des Lebens überdrüssig, schreibt er ganz offen hier drin. Er hat gebetet und andere haben gebetet, es sind keine Arme und keine Füße nachgewachsen bis zum heutigen Tag. Und er schreibt: Wenn kein Wunder passiert, dann sei selbst ein Wunder und werde selbst ein Wunder. Ich muss sagen, selten so ein herausforderndes und ermutigendes Buch gelesen wie dieses hier.
Ich habe manchmal den Eindruck, wenn man als gesunder, kranken Menschen gegenüber tritt und irgendeinen Rat sagt, dass man es auch unausgesprochen spürt, du kannst ja gut reden, du bist ja so gesund. Und wenn du das hättest wie ich, dann würdest du nicht so reden. Hier redet einer, der das Recht dazu hat. Das Recht dazu hat. Ich empfehle euch dieses Buch sehr. Und vor allen Dingen, wer selber einen schweren Weg geführt ist und der gefährdet ist, auch im Selbstmitleid vielleicht in irgendeiner Weise zu vergehen, lest euch ein ermutigendes Buch, ein Hinweis auf den lebendigen Christus.
Eine tolle Sache. Hier ist jemand Christus begegnet, der hat ihn nicht heil gemacht am Körper, aber an der Seele und am Leben. Ich schließe. Ich habe diese Woche eine sehr schwere Beerdigung miterlebt. Gläubige Eltern mussten nach 10 Jahren des Betens und aller ärztlichen Kunst ihren Sohn zu Grabe tragen. Das hat uns alle sehr bewegt. Und dann wurde bei dieser Beerdigung ein Lied gespielt, das heißt Dennoch. Dennoch. Dennoch wollen wir Gott treu bleiben. Warum? Warum? Dennoch. Ich denke, weil sie ihm ins Herz geschaut haben, diesem Gott. Und weil da Vertrauen entstanden ist zu diesem Gott, der nicht immer verstehbar ist und verstehbar handelt, aber der Vater ist und der die Seinen liebt und auch mit ihnen geht durch die Täler, nicht immer wegzaubert und jedes Gebet erhört. Nein und noch einmal nein. Aber der sich auch da bewährt als der Herr des Lebens, als der gute Hirte. Dieses Lied hat uns alle ganz tief angesprochen. Und ich möchte es jetzt an der Stelle per CD einspielen lassen. Ein Lied von Thea Müller-Eichholz, die mit 35 Jahren selbst Witwe wurde und 4 Kinder hatte. Du hast uns nicht verwöhnt mit Leichtigkeit.
Ich hänge an dir, ich bleib dir.